die Auferstehungsbotschaft Jesu Christi und dass Jesus ist auferstanden und Jesus lebt in Ewigkeit und bleibt im Regiment Gottes stehen. Und wir haben auch gehört, dass Jesus hat siegreich überwunden alle Macht des Todes und der Finsternis. Und Jesus siegte über Leben und Tod. Jesus siegte über das, was unmöglich wäre, aus menschlicher Seite überhaupt so einen Sieg zu erlangen. Und durch Jesu Auferstehung wurde auch der Zugang gemacht allen Menschen zu der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ein großes Werk, ein Erlösungswerk wurde durch Jesus Christus in Erfüllung gebracht, welches allen Menschen zuteil geworden ist. Und dadurch, weil Jesus das getan hatte, ist er aller Ehre wert. Er ist wert, dass man ihm dankt und lobt und auch das Leben für ihn gibt, weil er sein Leben für uns gegeben hatte. Und ich habe heute Morgen die Botschaft überschrieben: Jesus in unserem Leben. Und was bedeutet es, Jesus ist in unserem Leben? An erster Stelle bedeutet es, man ist erlöst durch Jesus geworden. Ansonsten kann ja Jesus in meinem Leben sein oder mein Leben gestalten, mich führen, wenn ich nicht erlöst bin. Und damit Jesus auch einen Menschen erlösen kann, sollte Jesus gefunden werden. Von den Menschen sollte Jesus gefunden werden. Und wie es auch im Leben ist, man kann Jesus finden, man kann Jesus wiederum auch verlieren. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, aber wer ist ja verantwortlich für das, ob man dann Jesus gefunden hatte als sein Heilen und Retten oder ob man Jesus verloren hatte? Ist nicht selbst der Mensch für das verantwortlich und trägt die Verantwortung dazu. In einem Lied heißt es: man kann ihn immer haben, wenn man ihn haben will. Ein schönes Lied. Und ich glaube, der Dichter hat das zum Ausdruck gebracht, dass weil Jesus in seinem Leben ist und steht und er mit Jesus durch das Leben geht, kann er jeden Schritt und Augenblick haben, weil man ihn will haben. Aber ich dachte mir, und was ist, wenn man Jesus nicht haben will? Ja? Was bedeutet es, dass man könnte ihn haben, aber man ihn will ihn nicht haben? Dann hat man Jesus eigentlich verloren. Und das verlesene Wort, was der Bruder Otto auch gelesen hatte, und ich habe das bewusst dann so, die ganze Geschichte so, dass wir uns die so neu vor Augen ist, sie berichtet von etwas. Ich möchte natürlich nicht jetzt über den Auferstehungsmorgen sprechen, aber mir, das Wort hat mich schon etliche Wochen zuvor beschäftigt, habe ich auch dann auch zu Hause gelesen, man ist ja steht vor Ostern und dann liest man mehr die ganze Geschichte, wie es gegangen ist, ja, bis der Auferstehung Jesu. Und als ich das gelesen habe, kam mir ein Gedanken. Wir haben ja gehört, dass Maria ist gekommen, Jesus zu sehen, aber sie hat ihn nicht gefunden. Und sie hatte ein Verlangen gehabt, für Jesus etwas zu tun oder ihn zu sehen, noch am frühen Morgen. Ich habe mir das gelesen, als es noch dunkel war am Anfang des Kapitels. Sie hatte keinen Schlaf. Es war nichts, was sie halten könnte. Sie war ja zu Hause und wie jeder Mensch braucht jeder Mensch seine Nachtruhe. Aber es heißt auch, dass noch am frühen Morgen, als noch dunkel, wollte sie, jetzt muss ich gehen. Ich muss gehen und Jesu und Jesu zu sehen und für ihn etwas tun. Wir wissen, sie ist gekommen. Andere Evangelist schreibt, dass noch Frauen waren auch dabei. Wir wollen jetzt nur auf das uns mal konzentrieren. Und sie hat ein Verlangen, Geschwister, sie hat ein Verlangen gehabt, jetzt zu gehen zu Jesus. Und ich glaube auch, dass sie dieses Verlangen hatte, nicht nur jetzt an dem einen Morgen, weil Jesus gekreuzigt worden ist, weil sie etwas tun. Aber Geschwister, das kommt nicht vom einen Moment. Das Verlangen hat sie sicher auch schon früher gehabt, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein und öfter ihn zu sehen. Und wir haben gehört, was am dem frühen Samstagmorgen auch geschehen ist. Bei der Kreuzigung war Maria, und das ist Maria Magdalena, auch dabei bei der Grablegung. Ich komme später. Also sie hat jetzt bestimmt noch vor Augen gehabt, was sie gesehen hatte bei der Kreuzigung. Und sie kommt mit Salben zum Grab. Ja. Als sie zum Grab gekommen ist, wir haben gelesen, hat sie das getroffen, was sie überhaupt sich nicht vorstellen konnte. Sie kam, sie sah, der Stein ist nicht mehr da. Was sie noch mehr bewegte, als sie hineingeschaute in das Grab. Was heißt es? Das Grab war leer. Sie hat Jesus im Grab nicht mehr gesehen, nicht mehr gefunden. Ich glaube, das war für sie ein großer Schreck, als sie stellt fest, Jesus ist nicht mehr da, nicht im Grab. Was tut sie? Sie eilt zu den Jüngern und sie trifft Petrus und Johannes. Und sie erzählt ihnen, was sie gesehen hatte. Sie erzählt ihnen, dass sie ist gekommen, aber Jesus ist nicht mehr da. Für sie war die größte Sorge, wie sie jetzt Jesus wieder finden könnte. Geschwister, das hat mich so bewogen, dieser Gedanken. Natürlich, sie hat den Jesus so leibhaftig nicht mehr gesehen. Aber mir kam der Gedanke, dass wie schlimm kann es sein oder wie vielleicht nicht schlimm kann für eine Seele sein, die Jesus nicht mehr hat. Wie viel macht sich ein Mensch? Ich habe mich so ein bisschen gestellt auf die Lage eines Menschen, der Jesus verloren hatte. Vielleicht der glaubte, dass er Jesus immer noch hatte, aber im Grunde genommen war Jesus nicht mehr mit ihm. Was kann solch ein Menschen dann bewegen oder mit was beschäftigt so ein Mensch, der dann feststellt, er hat Jesus verloren? Für Maria war das ein großer Schreck, dass sie Jesus nicht mehr gefunden hatte. Und sie geht zu Petrus und Johannes und sie kommen, aber Jesus ist auch wieder nicht da. Aber wie so es oft im Leben ist, Geschwister, geben wir uns mit manchen Tatsachen zufrieden. Wir stellen etwas fest, vielleicht etwas fest, was für uns jetzt, ich rede vom geistlichen Sinn, für unsere Seele nicht unbedingt fördernd ist, nicht unbedingt Gutem dient. Und doch lassen wir das so stehen. Wir haben gelesen, Petrus, Johannes, sie kommen, sie sehen das. Natürlich war es für sie auch das etwas Unerklärliches. Wir haben gelesen auch, dass sie verstanden noch nicht das Wort, das Jesus verstehen wird. Sie haben das nicht verstanden. Aber was passiert? Es heißt, da gingen die Jünger wieder heim, Vers 10. Mag sein, dass sie über das gesprochen haben und dann oft sagen wir, naja, das ist halt so. Und man lässt das stehen und sie gehen heim. Sie gehen heim und lassen das so. Aber Geschwister, kann nicht oft die Gefahr viel größer sein, wenn wir feststellen, dass irgendwie unser Verhältnis zu Jesus nicht mehr so ist, wie es früher gewesen ist. Dass es nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Dass in meinem Leben, Jesus in meinem Leben, nicht die Stellung einnimmt, die er einnehmen müsste. Und man lässt das stehen. Man lässt es so Und man geht weiter. Man geht weiter in seinem Leben. Aber Geschwister, wie groß ist dann die Gefahr, dass wir von Jesus oder er von uns, immer, die Strecke wird immer länger voneinander. Wie groß kann die Gefahr werden, wenn man das einfach so stehen lässt? Ich verurteile jetzt Petrus, Johannes nicht, dass sie sind gegangen. Aber ich meine im anderen Sinn. Sie sind gegangen. Warum ist Maria nicht gegangen? Warum ist Maria Magdalena am Grabe stehen geblieben, Geschwister? Ich glaube nicht, dass Petrus Johannes so jetzt kälter geworden sind, ja, dass sie dann Jesus nicht auch hätte gern gesehen. Glaube nicht sicher. Petrus sowieso hätte ihn jetzt gern gesehen und glaube, er wäre zu Jesu Füßen gefallen und um Vergebung gebeten. Aber sie gehen weiter. Sie gehen, das heißt, sie gehen heim, sie lassen das so stehen. Aber Maria bleibt im Grab. Und Geschwister, das Ausharren oder dieses Verlangen Marias, welches sie hatte jetzt am Grabe, das wurde ja gestillt. Den Segen, welchen Maria jetzt empfangen hatte, hatte Petrus und Johannes nicht erleben dürfen, jetzt in diesem Moment. Sie hätte auch können mehr sehen. Sie würden auch mehr erfahren können jetzt, genau wie Maria. Sie waren auch gleiche Menschen und doch nicht. Maria aber blieb und es heißt, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie ist geblieben. Wisst ihr, es war nicht eine Neugier von der Maria, zum jetzt erfahren, ja, was ist da passiert? Jesus, sie war ja dabei, lesen wir nachher, als Jesus in das Grab gelegt worden ist. Und es war nicht, dass sie einfach wissen wollte, Geschwister. Es war ein tiefer Verlangen und ein tiefes Leid, dass Jesus nicht mehr da ist und sie ihm nicht noch das Letzte ihm vielleicht tun könnte für seinen verstorbenen Leib. Und sie bleibt. Wir lesen, dass sie zwei Engel sah, das hat Johannes und Petrus nie gesehen, und sie klagt ihnen das Leid. Wir lesen in dem Moment, dass sie ihnen mit ihnen spricht, merkt sie, da steht jemand noch. Und sie blickt nach hinten und sieht einen Mann stehen und sie klagt ihm, weil sie nicht gemerkt hat, nicht erkannte, dass Jesus ist, bis er sagt zu ihr, Maria. Geschwister, wisst ihr, die Verbindung Jesus Christus und wir mögen vielleicht manchmal nicht erkennen, wie nah Jesus steht. Wir machen vielleicht werden wir in unseren Sorgen, in unserer Not auf alles andere blicken. Wir werden vielen Menschen klagen und erzählen ihnen. Aber wir werden in dieser Not vergessen, dass Jesus vielleicht hinter uns steht, neben uns steht, bei uns steht und will helfen. Und so geschah es Maria und er spricht sie an und sie erkennt ihn. Wer war Maria Magdalena? Wer war sie? Ich möchte, dass wir kurz ihr Leben anschauen. Lukas 8, Verse 1 bis 2. Und es geschah danach, dass er, Jesus, durch die Städte und Dörfer zog und predigte uns das Evangelium vom Reich Gottes, verkündigte. Und die 12 gingen mit ihm. Dazu einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Einige Frauen, die waren alle besessen mit bösen Geistern, die wurden geheilt. Nämlich Maria Magdalena, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau Chuzas, des Verwalters des Herodes, Susanne und viele andere, die ihm dienten mit ihrem Besitz. Jetzt lesen wir Maria Magdalena. Das war eine arme, geplagte Frau. Und Jesus hat sie von 7 bösen Geister heil gemacht. Weiterhin, Maria Magdalena war Zeugung der Kreuzigung Jesu. Johannes 19, Vers 25. Weil sie blieb in der Nähe. Sie blieb, bis Jesus verstorben hat, sie blieb in der Nähe. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter, Jesu Mutter, und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Auch wiederum, sie ist da gewesen, wo Jesus, und wenn er am Sterben gewesen ist, bei der Kreuzigung. Maria war dabei und war Zeugin Jesu Grablegung. Matthäus 27. Ich lese vom Vers 57, Matthäus 27, 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, der auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm den Leib geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Fels hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor der Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Wiederum Maria Magdalena. Sie ist dann, als Jesu verstorben ist, sie ist dann, ob sie weg gewesen oder nicht, aber sie hat gewartet auf die Zeit und sie hat aufgepasst, dass auch sie bei der Grablegung Jesu auch dabei sein könnte. Maria war die Zeugin seiner Auferstehung. Lesen wir das in Markus 16. Wäre schön, wenn wir alle Bibeln hätten und mitarbeiten könnten. Markus 16 ist uns deutlich geschrieben, wie sie als Zeugin Jesu Auferstehung gewesen ist. Vers 9. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, Jesus, erschien er zuerst Maria Magdalena. Merken wir, Geschwister, es ist ein gutes Zeugnis. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall gewesen, dass gerade Maria Magdalena gewesen ist. Aber es steht, als er auferstanden ist, erschien er zuerst Maria Magdalena. Weiterhin, Maria Magdalena durfte als erste die Botschaft der Auferstehung weiterbringen. Als erst durfte die Botschaft auf der Verstehung den Jüngern zu sagen, wir haben das im Einleitungswort gelesen, im Johannes 2, Vers 18, Vers 17. Jesus sagt zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinem Vater, zu meinen Brüdern und sag ihnen, Geschwister, Jesus hat sie gebraucht jetzt, um seine Auferstehung zu verkündigen, Maria Magdalena. Warum ist das so gewesen mit Maria Magdalena, Geschwister? Es hat mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, mehr als alles im Leben, in ihrem Leben, kostete ihr Jesus Christus. Sie wurde geheilt. Wie ihr Leben gestaltet war vor der Heilung, können wir uns nur schwach vorstellen, wenn ein Mensch von 7 Geistern geplagt worden ist. Aber wie dankbar wird ein Mensch, wie ergeben er wird so ein Mensch, der von so einem befreit worden ist. Und so ging es Maria Magdalena. Und sie, ich glaube, es war ihre Dankbarkeit, weil Jesus sie geheilt hatte, weil er sie gerettet hatte. Aber Geschwister, wie stehen wir zu unserer Erlösung? Wisst ihr, das, was Jesus an uns vollbracht hatte, an jedem Einzelnen, ja, das, was er uns geschenkt hatte, erstmal durch sein Blut erworben hatte, und das, welches Werk er konnte an uns tun, es kann uns mit der Zeit als ein etwas normales Fall vorkommen. Wisst ihr, dass wir sagen, ja, das ist doch normal, dass Gott einen erlöst, dass Gott einem Sünde vergibt. Geschwister, man kann so kommen, dass man das nimmt normal. Und wenn man das als normales Vorkommnis dann anschaut, dann wird man auch nicht sehr dankbar sein. Wisst ihr, dann wenn wir etwas erwerben vielleicht oder kaufen oder bekommen, das, was eigentlich so wie zum Leben gehört, ja, und dann nimmt man das so an, ja, das ist ja normal. Aber Geschwister, nicht das, was Jesus an uns getan hat, nicht das, was Jesus an meiner und deiner Seele gemacht hat, das ist viel, viel mehr als normal. Das kann man nicht als normal sehen, das ist nur die einzigste, die Gnade und die Erbarmung und die Liebe Gottes. Und so glaube ich, dass Marias Gedanken waren immer wieder bei Jesu. Und sie hatte einen Segen empfangen. Warum? Weil sie ein Verlangen nach Jesus hatte. Es ist so leibhaftig ihr auch geschenkt worden. Sie hatte ein Verlangen nach Jesus. Sie wusste, dass Jesus verstorben ist und in das Grab gelegt wurde. Aber Geschwister, sie hat einen lebendigen Jesus gesehen. Sie hat viel mehr gesehen, als sie sehen wollte. Geschwister, so ist der Segen Gottes. Wenn wir den Segen Gottes erwarten, wenn wir nach dem Segen Gottes uns ausstreben, wenn wir unser Leben so gestalten, dass der Segen Gottes auf uns ruhen kann und der Herr uns segnen kann, wir werden viel mehr erleben und sehen und bekommen von Gott. Maria wollte doch Jesus sehen. Sie hat sich vorgestellt, sie geht hin und sie wird den Leichnam Jesu, den toten Körper sehen. Und sie wollte da wenigstens etwas noch tun. Aber Geschwister, sie hat einen lebenden Jesus gesehen. Er hat mit ihr gesprochen und er hat sie bei ihrem Namen genannt. Aber Geschwister, mir war das so geht es einem Menschen, der Jesus sucht. Und wenn er auch Gott dient, wisst ihr, aber dass in seinem Leben er immer nur ausgerichtet ist, dass ich mehr Jesus haben kann, dass ich mehr Jesus erleben kann, dass ich mehr Jesus sehen kann. So ging es auch Maria. Und so wird es jedem Menschen gehen, der in dem welchem Leben Jesus den Platz eingenommen hat und Jesus steht. Ich möchte noch ein Beispiel anführen von Menschen, die, es ist nicht geschrieben, dass sie suchten Jesus. Und doch, man merkt, dass sie ein Verlangen nach ihm hatten. Johannes 1, Evangelium Johannes 1, Vers 40. Und bis 42. Einer von den zweien Jüngern, die es von Jesus gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Dieser fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das ist übersetzt der Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Wir lesen, ja, dass was hat er bewogen, Andreas, bewogen, gehen dahin, um zu Petrus sagen, er sagt, wir haben gefunden, er nennt Mehrzahl, wir haben den Messias gefunden. Geschwister, es sagt doch uns, dass sie immer wieder gesprochen haben, dass der Messias kommen sollte. Und wenn und dass sie da gesprochen und vielleicht haben sie gefragt einander, ja, wann soll es kommen? Ja, es heißt, er sollte kommen. Und jetzt kommt er und teilt eine frohe Botschaft aus zum Petrus, es heißt Simon noch, und sagt, weißt du, wir haben den gefunden. Aber wenn wir dann zurückgehen, wie das geschah, sie hörten, sie war Jünger des Johannes, des Täufers, des Jesus, dass Johannes sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Geschwister, dieser eine Satz hat ihnen ausgereicht, dass sie glaubten und dass sie gegangen sind, dass Andreas geht zu seinem Bruder, sagt es Petrus, und sie gehen zu Jesus und bleiben seine Jünger. Geschwister, sie haben ein Verlangen gehabt. Es ist nicht geschrieben, dass sie gesucht haben, ja? Aber sie haben ihn gefunden. Und man findet das, was man sucht, doch, ist doch logisch. Und Geschwister, Seit dem Zeitpunkt war Jesus in ihrem Leben. Seit dem Zeitpunkt gingen sie mit Jesus mit und Jesus konnte mit ihnen gehen. Und wenn sie manchmal auch schwach wurden, ja, und manchmal vielleicht in Not, Verzweiflung kamen, und doch konnte Jesus bei ihnen bleiben. Und doch haben sie den Messias gefunden. Sie wurden überzeugt und kamen und glaubten, dass Jesus Christus. Die zweite, noch eine, ein Beispiel, wie Menschen nach Jesus gefragt haben, suchten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das waren die Griechen, die gefragt haben, wir wollen Jesus sehen. Johannes 12, Vers 21. Es war ein Fest in Jerusalem, Johannes 12, Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Sie sind gekommen auf ein Fest, um anzubeten. Aber wisst ihr, sie hatten vielleicht viel, viel mehr in ihrem Herzen gehabt, Griechen, nicht Juden. Sie hatten vielleicht viel mehr schon Erkenntnis gehabt. Und Gott konnte durch seinen Geist an ihren Herzen so viel arbeiten, dass ihnen mehr offenbart worden ist, dass sie gekommen sind auf das Fest und gesagt haben, wisst ihr was, auf diesem Fest müsste der Jesus aus Nazareth sein. Und wir müssen schauen, dass wir ihn dort auch sehen können. Geschwister, sie sind gekommen, um ein Fest, um anzubeten, alles richtig und gut. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, von diesem Fest nachher abzureisen, aber Jesus nicht gesehen haben, Jesus nicht gefunden haben. Und sie kommen und sie, und wie das sonderbar ist, Geschwister, wie kamen sie auf den Philippus, ja? Aber wisst ihr, Gott, das sind Gottes Wege. Das sind Gottes Wege, dass sie treffen gerade Philippus. Es waren viele Juden auf dem Fest. Sie sind auf dem Fest sind viele Juden zusammengekommen und sie treffen gerade Philippus und sagen ihm: Weißt du, das Fest ist alles schön und gut, aber das Einzige, was wir möchten, wir wollen Jesus sehen. Und Geschwister, solch ein Verlangen wünschte ich von Herzen, dass heute das viel mehr wäre, dass Menschen nicht nur vom Fest reden, dass Menschen nicht nur wissen, heute ist Ostern, heute ist Pfingsten, heute ist Weihnachten, aber dass nicht der Name des Festes, nicht das alles drumherum, aber dass die Menschen sagen würden, wir sind gekommen auf ein Fest, um Jesus zu sehen. Geschwister, wenn wir auf ein Fest kommen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, was erwarten wir? Was ist unser tief in der Seele das Verlangen erwarten? Wollen wir vielleicht eine gut organisierte Versammlung sehen? Wollen wir vielleicht den besten Chor sehen, dass wir sagen können, wir haben einen Chor, Geschwister? Oder wollen wir sehen, wer an die Stelle tritt, an die Kanzel kommt? Geschwister, spielt alles keine Rolle, wenn wir Jesus da nicht sehen würden. Es hat alles keinen Wert. Es ist alles wertlos und nutzlos, wenn Jesus in der Versammlung fehlen würde. Und Geschwister, unser Verlangen, natürlich wollen wir einander sehen, wollen ein schönes Lied hören, gehört alles zu einem gesegneten Gottesdienst. Aber Geschwister, Nummer eins ist, was wir wollen sehen, wenn wir kommen. Und wir nur so ein kleines Häuflein sind, Geschwister, dass wir Jesus sehen werden wollen. Dass dieses Verlangen ist nach Jesus Christus. Dass er in der Versammlung ist. Geschwister, wenn wir in unseren Gebeten fühlen und spüren, dass wir beten und unsere Gebete erhört werden, dass Gott unsere Gebete hört und dass Gott uns segnet. Geschwister, wenn wir nicht um den Segen bitten, werden wir den Segen nicht haben können. Jesus in unserem Leben, was das alles bedeutet, was das alles, Geschwister, mitbringt für unser persönliches Leben, nicht allgemeines Leben. Wir leben als Menschen, jeder lebt sein persönliches Leben. Ich lebe mein Leben, der andere lebt sein Leben. Wisst ihr, wichtig ist, Geschwister, dass Jesus in jedem einzelnen Leben zu finden, zu sehen, zu erkennen ist. Wisst ihr? Und wenn wir dann zusammen sind, dann kann Jesus da nicht fehlen. Dann wird Jesus unter uns sein. Jemand stellte eine Frage, ich habe sie mir aufgeschrieben. Welche Stelle nimmt Jesus in unserem Leben ein? So, wir verstehen, ja? Welche Stellen oder wie viel oder was erlauben wir, Jesus in unserem Leben zu tun? Hängt an uns ab. Was erlaube ich Jesus oder wie viel gebe ich im Raum, dass er mein Leben so noch gestalten kann, dass ich mit ihm bleiben kann? Und er fragte so, ist Jesus nur ein Passagier, den man im letzten Augenblick aufweckt? Ja, ist Jesus nur bei uns so, dass im letzten Augenblick, wenn wir nicht können, und dann sagen wir, oh, aber wir können doch noch zu Jesus ihn fragen. Oder ist Jesus der Kapitän, der das Schiff steuert und die Stürme meistert? Oder ist Jesus in unserem Leben der Kapitän? Er hat das Steuerrad. Ein Schiff hat ein Steuerrad. Und egal wie groß das Schiff sein kann, das Steuerrad ist immer gleich. Das Steuerrad hat immer die gleiche Funktion zum Lenken, Geschwister. Und er fragt, wie viel Platz hat Jesus in unserem Leben? Ob er jetzt der Kapitän des Lebens ist oder will ich der Kapitän sein? Ist er mein Freund, mein Herr, mein Retter, mein Gott, dem ich meine Freuden und Leiden anvertraue, bei dem ich Trost und Frieden suche und bei dem ich Kraft finde zum Weitergehen? Geschwister, das ist ein großer Unterschied, ob Jesus der Passagier, wenn ich ihn nur immer wieder, wenn ich ihn brauche, man kann ihn immer haben, wenn man ihn haben will, oder er gebraucht mich, Geschwister, oder er steuert und lenkt mein Schifflein, Lebensschifflein durch die Stürme des Lebens und führt es in den sicheren Hafen. Und Geschwister, unser Lebensschifflein wird unbedingt Schiffbruch erleiden, wenn nicht Jesus der Kapitän ist. Ja? Wenn nicht Jesus das Steuerrad in der Hand, aber wenn ich das in die Hände nehme, dann werde ich Schiffbruch erleiden. Dann werde ich Jesus suchen müssen, Geschwister. Apostel Paulus sagte, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Was ist das? Wenn Christus mein Leben wird, wie kann ich im Sterben gewinnen? Apostel Paulus, das war für ihn, Jesus war sein Leben. Ich kann das mir so gut vorstellen, wie er das ausspricht. Aber Geschwister, sein Leben, seine Werke, sein Tun zeugte immer, dass Christus sein Leben ist. Und er sagt, aber wisst ihr, und wenn Christus mein Leben ist, das heißt nicht, dass ich nur Sonnenschein habe, aber ich habe erst richtig gewonnen, wenn ich sterben würde. Er will sagen, ich habe gewonnen schon im Leben, weil Christus mein Leben geworden ist. Nicht, dass er irgendwie nur mein Leben irgendwie in meinem Leben steht, aber er ist ganz mein Leben. Aber wenn ich einmal gestorben bin, dann habe ich es richtig gewonnen. Dann bin ich bei ihm. Und so, Geschwister, möchte ich auch zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, den wir auch in der Bibel finden. Matthäus 17. Ein Gedanken, der uns vielleicht noch anspornen würde, dass wir nur auf Jesus schauen möchten. Als Jesus auf dem Berg gewesen mit Petrus und Johannes und Jakobus, als sie dann Mose und Elia gesehen haben und sie waren, wie soll ich es erklären? Man kann kaum schwierig erklären, wie es ihnen gewesen ist. Und sie haben eigentlich aus Überwältigung kaum was gesehen. Ja. Aber auf Vers 8 heißt so, als sie aber, Vers 7, Jesus aber trat zu ihnen, na, Vers 6 noch gar, als das Jesus, die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand allein als Jesus. Sie haben niemand gesehen als Jesus allein. Und Geschwister, das ist Jesus in unserem Leben. Das ist Jesus in meinem und deinem Leben, wenn wir Jesus allein sehen, wenn wir nur auf Jesus allein schauen, wenn wir in allen Dingen zuerst zu Jesus blicken, wenn wir in allen Dingen, in allen Lagen nicht zuerst alles andere machen, aber zuerst zu Jesus kommen. Und Jesus wird auch uns zeigen, was wir tun sollen. Auch in den Lagen, wie Jesus zu Petrus gesagt hat, als in Johannes im letzten Kapitel heißt es ja, dass Jesus sagte zu ihm, dass wenn du alt geworden bist, ja, wird dich ein anderer führen und du wirst gehen, wo du nicht gehen willst. Geschwister, es ist ein tiefes, tiefes Wort. Er sagt, es kommt die Zeit. Aber wisst ihr, bei Petrus sagt Jesus, wenn du alt geworden bist. Aber er hat auch bis zu diesem Punkt auch nicht einfach gehabt, Petrus. Aber Geschwister, nicht wenn wir alt geworden sind. Vielleicht morgen oder heute Nachmittag oder nächste Woche werden vielleicht wir einen Weg gehen müssen, den wir nicht gehen wollen. Paulus sagt an einer Stelle, Jesus sagte in Gethsemane, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wisst ihr, das ist ein Kämpfe, das ist ein Kampf. Und doch sagt Jesus zu Petrus, möchtest ihn nicht gehen, aber du werdest ihn gehen. Auch Geschwister, auch hier, nur im Blick auf Jesus kann man so einen Weg gehen, nur wenn Jesus in unserem Leben ist. Und von Jesus führen zu lassen, wenn man auch nicht will. Wenn der Innere alles sagt, das wird nicht gut sein, wenn der Innere sagt, die Stimme, ja, das schaffst du nicht, das wirst du nicht können, du hast keine Zeit, du hast Kinder, du hast ein Haus, du hast eine Arbeit und so viel Zeit wirst du nicht mehr aufbringen, Geschwister. Doch, du wirst es aufbringen, wenn Jesus in deinem Leben steht. Und mir ist es so wichtig, Geschwister, dass man, auch wenn Jesus ruft, dass man doch geht, wohin er uns sendet. Wenn Jesus ruft, dass man mitgeht, dass man das nicht verschiebt irgendwohin. Und Jesus ruft zu Menschen, die an ihn nicht glauben. Das ist das eine. Aber Geschwister, wichtig ist, dass auch die, die wir sagen, wenn glauben an ihn, dass wenn wir ihm dienen, dass wir trotzdem wachsam sind, dass wir Jesus nicht verlieren, dass wir einmal in einem Augenblick stehen würden, wie Maria gegangen ist. Sie war sicher, Jesus ist da, Geschwister, aber er war nicht da. Und dass es uns nicht so gehen werde im Leben. Und das Lied werden wir später singen, es heißt so, meinen Heiland höre ich rufen von den Gnadenthronenstufen. Ja, Geschwister, Jesus ruft jeden Menschen. Jesus ruft auch den Menschen, der nachgelassen hat. Jesus ruft auch den Menschen, der weiß, dass Jesus nicht mehr in meinem Leben steht oder nicht mehr in der Mitte des Lebens, dass Jesus nur ein Passagier am Rande da ist. Ja? Jesus ruft, ja, und wisst ihr, dieses Rufen ist, er sagt, vom Gnadenthron. Es gibt einen Gnadenthron, es gibt einen Thron des Gerichts. Und da ruft Jesus, und dort ruft Jesus, dort wird Jesus rufen. Darum möge der Herr uns helfen, Geschwister, dass wir auch so unser Leben so sein möge, dass wir immer beim Gnadenthron bleiben. Dass wir da bleiben, dass unser Leben ist vor dem Gnadenthron, nicht von dem anderen Thron. Und Geschwister, der Herr wird uns helfen, der wird uns helfen und beistehen, was auch kommen mag, dass er in der Mitte steht. Wenn wir den Weg Jesu frei machen, ja, wie sonderbar, mir ist es so immer so groß, der allmächtige Gott, Jesus Christus. Und doch können wir ihm den Weg zumachen oder können wir den Weg ihm öffnen zu unserem Herz. Das hängt von mir und von dir ab. Amen.